Wer sich unserer Kultur, die wir 2000 Jahre haben, nicht unterwirft, das ist wirklich eine Schande.
Ich bin schwul, ich bin jüdisch und ein Kommunist dazu. Ich bin schwarz und behindert, doch genauso Mensch wie du.
Kann Deutschland sich nicht mehr selber regieren?
Das ist nicht mehr Deutsches.
Brauchen wir da schon Ausländer?
Das ist nicht mehr Männliches.
Wir haben einen deutschen Schäferhund gehabt, jetzt sind wir Deutsche.
Was ist Demokratie? Was sind demokratiefeindliche Phänomene? Und was kann getan werden? In Erfurt, in Thüringen, in Berlin und bundesweit. Eine einstündige Radiosendung mit Interviews, Beiträgen, Umfragen und Gesprächen.
Ihr hört Radio Frei, eine Sondersendung zum Thema demokratiefeindliche Phänomene. Am Mikrofon ist Christine,
Claudia
und Jana. Herzlich willkommen.
Wir sind hier zusammengekommen aus ganz verschiedenen Städten, um über ein Thema gemeinsam zu sprechen.
Genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich hier nach Erfurt eingeladen habt. Ich bin nämlich aus Berlin angereist, weil wir uns überlegt haben, eine Kooperation zu starten zwischen Berlin, Treptow, Köpenick und Erfurt.
Wir wollen euch ja informativ begleiten, diese Stunde Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene und vor allem, was können wir, was könnt ihr, was können wir alle zusammen tun?
Um über das Thema Demokratie zu sprechen, ist es gut, viele verschiedene Stimmen zu haben. Und genau deshalb haben wir uns mit dem Aufnahmegerät auf den Weg gemacht. Wir haben Menschen bundesweit gefragt, was sie unter Demokratie verstehen, was sie unter demokratiefeindlichen Phänomenen verstehen und was sie konkret in ihren Orten, in ihren Landkreisen dagegen tun.
Zudem konnten wir Experteninterviews führen, und zwar mit der mobilen Beratung hier in Thüringen und der MBR in Berlin. Beratungsstellen, die sich explizit mit dem Themenfeld Rechtsextremismus beschäftigen und hier eine Einordnung bringen.
Und zu guter Letzt lassen wir euch natürlich nicht im Regen stehen, denn wir gehen auch ein bisschen positiv raus aus der Sendung, denn es gibt Möglichkeiten, demokratiefeindlichen Phänomenen zu begegnen, und wir zeigen die euch auf, beziehungsweise die ExpertInnen, die wir gefragt haben, haben ganz tolle Tipps und Hinweise für euch.
All das erwartet euch in der kommenden Stunde in dieser Sondersendung. Zu Beginn hört ihr Musik von Dota und das Lied heißt Zwei im Bus. Ein rassistischer Witz im Bus. Einfach mal so nebenbei. Das passiert, ja, überall, in jeder Stadt, in jedem Landkreis wahrscheinlich jeden Tag, und vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Auf jeden Fall ist es etwas, ja, was immer passieren kann und wo es aber wichtig ist, etwas zu entgegnen. Ihr hört heute eine Sondersendung hier bei Radio Frei, wo es zum Beispiel auch darum geht, was man eben gegen Rassismus tun kann. Und all das ist eingebettet in den großen Themenbereich Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene. Warum genau beschäftigen wir uns heute in der Sendung mit diesem Thema?
Ja, also wir haben uns ja auf einer Weiterbildung kennengelernt, weil wir nämlich im gleichen Arbeitsfeld oder tätig sind, nämlich dem Arbeitsfeld, das heißt Partnerschaft für Demokratie. Und ich arbeite in der Partnerschaft für Demokratie Treptow-Köpenick zusammen mit meiner Kollegin, die für Schöneweide zuständig ist. Und wir sind in einem Haus ansässig, was sich da Zentrum für Demokratie nennt und an einem Trägeroffensiv 91 e.V. angeschlossen ist. Und genau, wir haben eigentlich im Endeffekt sehr, sehr ähnliche Themen, wenn nicht sogar die gleichen. Und deswegen hatten wir die Idee, uns da mal auszutauschen. Und weil wir auch gerne Radio machen, auch in Berlin machen wir gerne Radio, haben wir gedacht, wir klicken mal zusammen.
Genau, den Rahmen setzt das Bundesprogramm Demokratie leben und auch hier in Thüringen das Landesprogramm Denk Bund. Wir beschäftigen uns mit Demokratie tagtäglich, mit Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen. Dieses Jahr, also 2019, jährt sich die Demokratie in Deutschland sozusagen zum 100. Mal. Die erste demokratische Verfassung wurde 1919 ins Leben gerufen. Was ist eigentlich Demokratie? Das haben wir viele Leute gefragt, nicht nur in Thüringen, nicht nur in Erfurt oder Berlin, sondern bundesweit. Und das könnt ihr euch jetzt anhören, was da so geantwortet wurde.
Demokratie bedeutet für mich, dass es vielfältig ist, dass viele Menschen zusammenkommen, egal woher sie kommen, und dass es eine Menge Spaß machen kann.
das ist, glaube ich, für mich das beste politische System, für das es sich halt unglaublich lohnt, sich einzusetzen dafür, ja.
Demokratie ist für mich, dass auch das einfache Volk an der Politik teilnehmen kann, zu gleichen Teilen, dass alle gleichberechtigt sind und jeder mitbestimmen kann.
Es geht auch um das alltägliche Miteinander. Wie gehen wir respektvoll, friedlich in einer Gesellschaft um, die immer mehr von Vielfalt und Heterogenität geprägt ist?
Ganz klar Mitbestimmung. Mitbestimmung von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen.
Demokratie ist für mich Vielfalt. Vielfalt im gleichberechtigten Nebeneinanderstehen von Lebensformen.
Die Mitentscheidung und Beteiligung an allen mich betreffenden Ereignissen und des Gemeinwesens um mich herum.
Die Beteiligung aller Menschen an unserer Gesellschaft.
Demokratie ist für mich Gleichberechtigung für alle Menschen zu erreichen und Fairness und vor allen Dingen auch Mitbestimmung für alle zu erreichen.
Demokratie ist das vielfältige Zusammenwirken von Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die sich wünschen, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben.
Demokratie bedeutet für mich die Möglichkeit, dass möglichst viele Menschen gemeinsam in Austausch kommen und gemeinsam eine Lösung finden für ein Problem oder eine Situation, die vorliegt, im Gespräch miteinander.
Das sind die Antworten, die wir bekommen haben auf die Frage, was ist für dich Demokratie? Die Antworten haben verschiedene Menschen gegeben, die in Koordinierungsstellen arbeiten, bundesweit in den Partnerschaften für Demokratie. Nun wäre es ja toll, wenn all das, was eben gesagt wurde, auch tagtäglich der Fall ist, wenn Demokratie nämlich so funktionieren würde. Leider wird die Demokratie aber tagtäglich auch angegriffen. Sie ist nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir uns bei den Menschen auch noch einmal umgehört, was sie denn als demokratiefeindlich in ihren jeweiligen Regionen verstehen.
Demokratiefeindlichkeit beginnt bei einer Distanz, geht dann über Skepsis bis zur völligen Ablehnung und das kann bedeuten, dass Gespräch verweigert wird, dass Leute ausgegrenzt werden, dass insgesamt Menschenrechte nicht mehr akzeptiert werden, bis hin dazu, dass Leute angegriffen werden.
Demokratiefeindliche Phänomene sind für mich, dass sie dagegen sind, gegen eine Demokratie, sich ganz klar dagegen aussprechen.
Da geht es darum, die momentan existierende Gesellschaftsordnung hin zu einer menschenfeindlichen und polarisierenden Gesellschaft umzudeuten. Also da tatsächlich Neonazis, die sind für mich demokratiefeindlich und die müssen gar nicht mal gewalttätig in ihrer organisierten Gruppe werden, sondern es reicht einfach, wenn die auch als solche geschlossen auftreten.
Nazischmierereien an allen Häusern, Ecken und Wänden, sehr offensiv.
Das sind Phänomene, die Menschen ausgrenzen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres ethnischen oder religiösen Hintergrunds, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter, körperliche Beeinträchtigung, was auch immer da unterfällt. Also Phänomene, die Menschen aufgrund dessen halt ausgrenzen, ja, und diffamieren und verfolgen und unterdrücken. Wir merken gerade aus dem Bereich der Rechtspopulisten, dass da Werte vertreten werden, die halt nicht dem demokratischen Grundverständnis entsprechen und dass sie ganz klar Demokraten und Demokratinnen angreifen öffentlich.
Dass in der Umgangssprache immer noch Begriffe verwendet werden, die gar nicht gehen. Die Vorurteile im Alltag.
Eine massive Struktur neonazistischer Aktivitäten und eine rechtsextreme Szene direkt vor Ort.
Alle Tendenzen, die die Demokratie gefährden, in der Definition schon. Also Menschen, die den demokratischen Gedanken einschränken, dass sich nicht alle Menschen beteiligen können, dass sie die Freiheit einschränken, den Rechtsstaat gefährden, Menschen, die andere Menschen diskriminieren, ausschließen, ihre Beteiligung oder abwerten, also verschiedener Lebensformen oder Menschen mit anderer Herkunft.
Menschen und Meinungen, die versuchen eben die Pluralität, die Meinungsvielfalt, die Unterschiedlichkeit der Menschen halt zu negieren und auf autoritäre oder andere Systematiken zurückgreifen wollen.
Also es gibt natürlich ganz viele Menschen, die rechtsradikal sind und auch agieren. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die sehr vorurteilsbelastet sind und auch nicht reflektieren, was sie sagen und viele Dinge einfach aufnehmen. Und dann wiedergeben, ohne vielleicht auch mal in Austausch mit anderen Leuten zu kommen, um vielleicht Ängste oder Bedenken abzubauen.
Vor allen Dingen Rassismus und auch sehr viel Homo-Transphobie. Ich mag es eigentlich nicht Phobie nennen, aber damit alle wissen, wovon ich spreche, nenne ich es jetzt mal so. Und natürlich auch schon so ein gewisses Maß an Diskriminierung von Menschen halt schwacherer sozialer Herkunft, also zum Beispiel Hartz-IV-Empfängerinnen und so weiter.
Ja, das sind alles Themen, die uns tagtäglich auch über den Weg laufen, leider, muss ich jetzt schon sagen. Und damit wir aber auch in unseren täglichen Arbeitsabläufen auch nochmal eine Stärkung erfahren, gibt es da ganz starke Experten, die sich quasi darauf spezialisiert haben, Leute wie uns, aber auch Menschen, die einfach sich ein bisschen informieren möchten zum Thema Rechtsextremismus und rechtsextremistische Vorfälle, die quasi denen zur Seite stehen. Und da gibt es quasi deutschlandweit ein Netzwerk und die nennen sich halt dann unterschiedlich jeweils angepasst an die Region. In Thüringen heißen sie MOBIT, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen, und in Berlin heißen sie MBR, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und wir hören jetzt noch mal ganz kurz eine Selbstvorstellung der beiden.
Ja, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, MBR, hat den Auftrag, allen Menschen, Organisationen, Gruppen, Einrichtungen Unterstützung zukommen zu lassen, die sich in irgendeiner Form in Berlin für Demokratie und Menschenrechte engagieren wollen und sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und Rechtspopulismus engagieren wollen. Das heißt, wir leisten Fachberatung und Bildung und sind aber vorwiegend in der politischen Beratung tätig. Wir gehen zu den Leuten, die uns anfragen, wenn sie das wünschen, daher mobile Beratung. Und wir werden für diese Aufgaben im Wesentlichen vom Land Berlin gefördert.
Anfang der 2000er, als es einen Brandanschlag auf die Synagoge in Erfurt gab, haben sich viele zivilgesellschaftliche Akteure, Kirchen, Gewerkschaften zusammengesetzt und haben beschlossen, dass es einen Akteur braucht, der Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich gegen Neonazis engagieren wollen, unterstützt. Und daraus ist dann MOBIT entstanden. Und das sind heute wir nach über 15 Jahren Geschichte. Und wir machen eigentlich ein relativ breites Feld, aber der Kern unserer Arbeit ist die Unterstützung, wenn man so möchte, das Empowerment der Zivilgesellschaft. Weil nicht jeder, nehmen wir ganz konkrete Beispiele, der auf einmal ein riesengroßes Nazi-Konzert vor der Tür hat, als Beispiel jetzt in Mattstedt oder jetzt in Apolda, weiß natürlich im ersten Moment, was soll ich jetzt tun? Und in solchen Fällen helfen wir. Wir machen aber auch viele Fortbildungen im Themenbereich. Oder beantworten einfach manchmal nur fachliche Fragen, wenn jemand irgendwie anruft und sagt, ja, hier bei mir auf der Baustelle, da gibt es das T-Shirt, kann mir irgendjemand sagen, das sieht für mich komisch aus, was das bedeutet oder so.
Ihr hört radiofrei mit der Sondersendung zu Demokratie und demokratiefeindlichen Phänomenen hier in Thüringen, Erfurt und aber auch anderswo, so zum Beispiel in Berlin. Und wir hörten gerade zwei Experten aus Berlin und aus Thüringen, nämlich Matthias und Felix. Und die beiden haben wir jetzt auch gleich nochmal gefragt, beziehungsweise Felix, was er denn aus der wissenschaftlichen Expertenperspektive sagen würde, was er denn als demokratiefeindlich beschreibt.
Ich muss ein bisschen ausholen, weil das tatsächlich nicht der Begriff ist, mit dem wir arbeiten, sondern wir sprechen von der extremen Rechten. Aber ich vermute sozusagen in der Definition, was die extreme Rechte ist, können wir, ne, also natürlich die Schlussfolgerung daraus zulassen, von was wir sprechen würden, was natürlich auch demokratiegefährdend ist. Und wir richten uns da jetzt für alle, die irgendwie doch nochmal ein Buch in die Hand nehmen wollen, nach der Definition des Politikwissenschaftlers Jaschke. Und der sagt halt grob, dass wir halt dann immer von Einstellungen, von Aktionen und so weiter sprechen, die natürlich einerseits rassistisch sind, die ein autoritäres Weltbild haben, die Demokratisierung rückgängig machen wollen, die die Werte unserer pluralistischen Demokratie rückgängig machen wollen. Und das sind sozusagen grob so jetzt, um nicht ganz en Detail zu gehen, aber grob das, was wir eben beobachten und was wir dann auch in dem Feld im Auge haben.
Das war Felix von der MOBIT hier in Erfurt und er hat uns nochmal beschrieben, was wissenschaftlich unter demokratiefeindlichen Phänomenen beschrieben wird. Und jetzt geht's gleich weiter nach einer Musik von Suki. Da gehen wir ein bisschen in die Tiefe, da gehen wir nämlich mehr auf Erfurt und auf Berlin ein und werden uns da mal mit beschäftigen, beziehungsweise MOBIT und die MBR, was denn da ganz konkret demokratiefeindliche Phänomene sind und wie die sich da ausgestalten.
Mit demokratiefeindlichen Phänomenen beschäftigen wir uns hier in dieser Sondersendung und explizit geht es im nächsten Teil darum, wie diese Phänomene, die diese Demokratie angreifen wollen, unser tägliches friedvolles Miteinander, wie wird es denn konkret in Erfurt angegriffen und wie konkret wird es denn in Berlin in Treptow-Köpenick angegriffen? Also wie ist die Ausgestaltung dessen?
Erfurt ist natürlich einerseits, das muss man dazu sagen, als die, glaube ich, größte Stadt in Thüringen, auch Anzugspunkt für ganz verschiedene dieser Akteure. Wir haben hier wirklich tatsächlich eine Vielzahl, also dadurch, dass die Stadt natürlich auch noch Landeshauptstadt ist, eine Vielzahl von Akteuren, die man in dem Feld der extremen Rechten einordnen kann, also die wir auch so einordnen. Das fängt einerseits an bei der klassischen Neonazi-Szene, militante Neonazi-Szene, die hier vor Ort aktiv ist. Als Beispiel sei genannt, im Herrenberg gibt es den Volksgemeinschafts-EV, ein Neonazi-Verein, der dort über eine Immobilie verfügt. Dort finden Liederabende, Rechtsschulungen, dort finden Versammlungen statt, aber dort finden auch eben Kinderfeste statt. Dann haben wir natürlich auch, um jetzt zwei Phänomene sozusagen in ihrer Spannweite aufzumachen, rechtspopulistische und neurechte Akteure, die wir in Erfurt in den letzten Jahren erlebt haben. Das sind einerseits beispielsweise Akteure der identitären Bewegung, die wir auch als extrem rechts einordnen und die in Erfurt mehrere Aktionen auch in der Öffentlichkeit schon durchgeführt haben, aber eben auch rechtspopulistische, neurechte Akteure wie Teile der AfD hier vor Ort. Es gab hier ziemlich große Demonstrationen. Also die Thüringer AfD gilt ja bundesweit definitiv als einer der Flügel, der Verbände, die am rechten Flügel sozusagen wortwörtlich auch mit ihrer Organisation tätig sind. Mit Björn Höcke, der hier einen sehr großen Einfluss hat und natürlich schon seit mehreren, also man kann wahrscheinlich fast sagen, seit über 10 Jahren immer wieder auftaucht bei Phänomenen oder Organisationen der extremen Rechten, ja, also bis hin zu seiner Teilnahme 2010 am sogenannten Neonazi-Trauermarsch in Dresden, also wo wir dann im Kernbereich der Neonazi-Szene sind. Diese Teile immer wieder auf der Straße aufzutauchen, ist ganz klar Strategie natürlich auch der AfD. Höcke hat das in einer strategischen Rede schon vor einiger Zeit mal deutlich gemacht. Mit der parlamentarischen Arbeit käme man eben zu diesem Zeitpunkt kaum weiter, hat er inhaltlich formuliert. Und deswegen müsse man raus auf die Straße, dort die Leute emotionalisieren, so dass eben dann die Ideologie weitergetragen wird. Und im Kern geht es natürlich um nichts anderes als, wie das die neue Rechte formuliert, den Kampf um die kulturelle Hegemonie. Es geht um die geistige Vorherrschaft, die man erringen möchte, um dann eben in Folge auch die politische Macht zu erringen und dann das System nach seinen Vorstellungen zu verändern. Und das sagen eigentlich fast bundesweit alle, die sich damit beschäftigen, verschieben sich die Diskurse in den Parlamenten nach rechts. Es werden ganz viele Grenzen gebrochen, die vorher sozusagen klar nicht überschritten wurden. Ja, also es werden rassistische Reden gehalten. Es gibt Abgeordnete in Parlamenten, die haben antisemitische Schriften verfasst und so weiter und so weiter. Und man versucht dort natürlich auch die Bühne zu nutzen, um zu provozieren. Man will provozieren, man nutzt das Ganze, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ich erinnere an die Aktion der Thüringer Landtagsabgeordneten Wiebke Musal, die mit einem Niqab in den Landtag gegangen ist und natürlich irgendwie da auch Aufmerksamkeit zu erregen und zu provozieren. Ich erinnere an die Reden, an die sehr pöbelhaften Reden eines Herrn Brandner, der natürlich damit auch immer wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sowohl im Parlament als auch außerhalb. Und zweite Sache ist, dass eben ganz viele Anfragen, ganz viele kleine gestellt werden, die je nachdem, wie förderlich sie sind oder wie sehr sie das Weltbild der AfD selbst bestätigen, dann eben auch veröffentlicht werden, um zu zeigen, hier guckt, es ist genauso, wie wir sagen. Ganz klar ein Ziel auch der parlamentarischen Arbeit. Wir erleben das gerade bei unseren Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt. Da versucht man miteinander e.V. in einem Maße zu diskreditieren und einem konstruierten Linksextremismus zuzuordnen, wo es nur darum geht, hier einen politischen Gegner, sich eines politischen Gegners zu entledigen. Und auch in Thüringen gab es mehrere kleine Anfragen und so weiter, die ganz klar in die Richtung gingen, zu sagen, okay, Programme wie Denkbund, also die sich einsetzen eben für diese pluralistische Demokratie und die Demokratisierung eben voranbringen wollen, dass man die versucht zu diskreditieren. Und oder beispielsweise sei noch genannt ein kleineres Phänomen, was aber nicht unwichtiger ist, sind extrem rechte Akteure, die in Marbach mobil machen gegen den Bau einer Moschee dort in dem kleinen Stadtteil von Erfurt. Ich möchte es nur kurz noch einordnen. Also die Akteure, die dort vor Ort eben diese Mahnwachen und so weiter durchführen, sind aus unserer Sicht ideologisch ganz klar der extremen Rechten zuzuordnen. Wir haben dort Akteure, die haben klassische Neonazi-Sachen gepostet, Hakenkreuze, Verschwörungstheorien, antisemitische Sachen, rassistische Sachen, also wirklich die unterste Schublade an extrem rechter Ideologie. Und es gab auch in den Gruppen, soweit wir das eben einschätzen können, immer schon solche Planungen wie Schweineköpfe, Schweineblut irgendwie dort hinzukippen und so weiter zu postieren. Und dann gab es ja auch in Kooperation mit der extrem rechten Initiative 1% diese Kreuzaktion und so weiter. Und ich glaube, dass das Thema uns noch lange beschäftigen wird. Die haben selbst angekündigt, dass jetzt erstmal für 1-2 Monate keine Demonstrationen mehr stattfinden, keine zumindest in Erfurt, haben dann aber, soweit das die Landtagsabgeordnete selber auch beschrieben hat, eine sehr bedrohliche Demonstration gemacht am Anfang September, wo sie auch vor das Privathaus einer Landtagsabgeordneten gezogen sind. Großteil der Akteure übrigens vor Ort war gar nicht aus Erfurt oder Marbach. Ich glaube, dass wenn der Bau beginnt, da noch zahlreiche solcher Aktionen folgen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass solche Sachen wie Schweineköpfe und derart ekelhafte Aktionen durchaus im Rahmen dessen sind, was wir da erwarten müssen, leider.
Ja, der Bezirk Treptow-Köpenick gehört zusammen mit den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf zu den Bezirken, in denen es, also sind Bezirke, allesamt Bezirke am östlichen Rand Berlins, wo rechtsextreme und rechtspopulistische Kräfte schon seit jeher besonders stark und verwurzelt sind, wo solche Strukturen einmal Raum gegriffen haben. Da tragen sie sich auch fort, zum Teil über Generationen. Also Leute bekommen Kinder, werden älter. Es gibt sozusagen eine transgenerationale Weitergabe von solchen Haltungen. Es ist ein sehr fragmentierter Bezirk. Es gibt hier regelrechte Boom-Regionen. Es gibt hier auch in einigen Regionen starken Zuzug von außerhalb, der sozusagen die Situation aufmischt. Aber es gibt auch weite Gebiete, die eher abgeschnitten sind von den Haupttrends der ökonomischen, kulturellen Entwicklung in Berlin, wo man sich wirklich sehr weit entfernt vorkommt von dem ökonomisch und kulturell pulsierenden, multikulturell, multiethnisch geprägten Stadtzentrum Berlins und solche Randlage, weil es auch gleichzeitig immer bedeutet, eine gewisse Abgeschnittenheit von bestimmten Erfahrungsmöglichkeiten und Lebensmöglichkeiten ist sicherlich etwas, was rechtsextreme, rassistische Mentalitäten in breiteren Teilen der Bevölkerung zumindest mal begünstigt. Man kann es nicht hundertprozentig nur alleine darauf zurückführen, aber es gibt da einen Zusammenhang zwischen so einer gewissen ökonomischen und kulturellen Randlage und dem Erstarken solcher Gruppierungen. Insofern als auch, würde ich sagen, zumindest in Teilen des Bezirkes eine Art von Alternativlosigkeit insofern vorherstellt, dass eben die ökonomischen, auch die politischen Angebote nicht so prall sind und dann natürlich Kräfte von rechts bestimmte Möglichkeiten haben, dort zu agieren und wenig Konkurrenz und wenig Widerstand auch finden. Wir haben in Treptow-Köpenick einen der Berliner Bezirke vor uns, wo es schon seit vielen Jahren, also wo es auch schon in den letzten Jahren der DDR eine gefestigte und große rechtsextreme Szene gab. Diese Strukturen bestehen bis auf den heutigen Tag fort in Form der NPD, in Form von rechtsextremen Gruppierungen außerhalb der Partei. Dieser Bereich ist in den letzten Jahren zurückgegangen, auch was Treffpunkte und Räume von Rechtsextremen angeht. Aber nach wie vor gibt es dieses Milieu, gibt es Kneipen und Bereiche wie die Fußballsubkultur, Sportsubkultur, bestimmte Musikszenen, wo entsprechende Strukturen bestehen. Aber das ist, wie gesagt, eher so ist mehr in dem Bereich Subkultur, Lebenswelt, Alltagswelt angesiedelt. Wir haben hier im Bezirk Treptow-Köpenick eine sehr starke rechtspopulistische bis rechtsextreme Szenerie. Wir haben sehr hohe Wahlergebnisse für die rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Partei AfD hier mehrmals gehabt in den letzten Jahren. Die Strukturen dieser Partei sind hier aktiv, sind auch in der Bezirkspolitik stark vertreten. Wir hatten Aktionen von der rechtsextremen Gruppierung Identitäre Bewegung. Und auch im öffentlichen Raum treten zumindest in manchen Ortsteilen des Bezirks Treptow-Köpenick rechtsextreme Schmierereien und Aufkleber durchaus stärker hervor, als das in anderen Bezirken der Fall ist. Was wir auch hier hatten in den Jahren nach 2015, also nach der sogenannten Flüchtlingskrise und im Rahmen dieser Auseinandersetzung um die Unterbringung und Integration von Geflüchteten in den Berliner Bezirken, sind flüchtlingsfeindliche Mobilisierungen, wo sich gewissermaßen von rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräften über mehr oder weniger gefestigt rassistische Leute bis hin zu den viel zitierten besorgten Bürgern ohne weitergehende ideologische Einbindung und organisatorische Einbindung in rechtsextreme oder rechtspopulistische Gruppierungen unterschiedliche Gruppen vermischt haben und aufgetreten sind und protestiert haben gegen die Unterbringung von Geflüchteten in bestimmten Gebieten und solche Aktivitäten haben wir auch nach wie vor hier im Bezirk.
Ja, ihr hört Radio Frei mit der Sondersendung zu Demokratie und demokratiefeindlichen Phänomenen hier in Erfurt, in Berlin und bundesweit. Und wir hörten gerade eine Einschätzung von Felix von der Mobit und von Matthias von der mobilen Beratung in Berlin, damit wir da nochmal eine kleine Einschätzung bekommen, wie Matthias die Rolle der AfD in Treptow-Köpenick sieht. Hören wir da jetzt nochmal rein.
Die AfD insgesamt ist eine Partei, zu deren Kernanliegen tatsächlich die Feindschaft gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, die Hetze gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, der Wunsch nach Ausschluss von bestimmten Teilen der Bevölkerung gehört. Insofern würde ich die AfD insgesamt als rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Partei in dieses Feld der Demokratiefeindlichkeit einordnen. Ja, also das ist ja gerade jüngst, nämlich gestern auch von ganz offizieller Stelle, nämlich vom Verfassungsschutz, auch nochmal wiederholt worden. Hier geht es um antimuslimische, rassistische, um völkisch-nationalistische Inhalte, die da vertreten werden, insbesondere auf dem rechten Flügel der AfD. Wie auch sonst ist die AfD in Berlin, in Treptow-Köpenick und in Berlin ein Sammelbecken unterschiedlicher rechtsorientierter Kräfte. Da würde ich sagen, dass Vertreter dieses Rechtsaußenflügels, der da sozusagen besonders radikal ist in puncto Demokratiefeindlichkeit, auch hier in Treptow-Köpenick vertreten sind. Was wir auch belegen können anhand von Äußerungen, von Kontakten einzelner Personen aus der AfD hier im Bezirk zu rechtsextremen Gruppierungen wie der Identitären Bewegung. Ansonsten, was die AfD in Form ihrer Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, ja, also dem, was in anderen Ländern der Kreistag ist, hier die Bezirksverordnetenversammlung, was sie dort einbringen, da versuchen sie im Großen und Ganzen in so einem seriösen, moderaten Rahmen zu bleiben. Sie versuchen da jetzt, also sie bringen da jetzt nicht sozusagen plumpe rassistische Hetzparolen, zumindest meistens nicht oder nur in Ausnahmefällen, sondern sie versuchen in einem sachlichen Ton ihre nationalistische und rassistische, auch antifeministische Agenda deutlich zu machen. Also es geht letztlich immer darum, Gruppen wie Geflüchtete, wie auch Muslime durchgängig als Kostenfaktor, als Problem, als Gefahr, als Risikogruppe darzustellen und Vorbehalte gegen die zu erhöhen und zu verbreiten. Ja. Und die Agitation gegen bestimmte feministische Bestrebungen nach Gleichstellung von der Geschlechter und auch der unterschiedlichen sexuellen Identitäten und Orientierung wird halt verunglimpft als unnötig, als wahnsinnig, als widernatürlich. Also im Grunde wird ein Großteil des sonstigen Programms von rechtspopulistischer Agitation hier auch vorgetragen, auch in der Bezirkspolitik vorgetragen, aber eben zumeist in einem eher moderaten Ton und nicht in den Hetzreden. Das hört man dann eher, wenn die eigene Anhängerschaft angesprochen wird, beispielsweise in sozialen Medien. Dort werden dann etwas deutlichere Töne gewählt und insofern hat das natürlich auch, also hat beides, sowohl die bezirkspolitische Aktivität als auch diese ständige Ansprache und Mobilisierung des eigenen Milieus hat natürlich auch Einfluss auf die auf das Klima im Bezirk.
Das war eine Einschätzung von Matthias von der mobilen Beratung in Berlin Treptow-Köpenick.
Claudia, du arbeitest ja in Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit der AfD?
Also ich kann es jetzt nur irgendwie genau für Treptow-Köpenick sagen. Und da ist es halt so, dass die in der BVV die AfD-Fraktion schon sehr oft Diffamierung gegenüber Jugendfreizeiteinrichtungen, also durch kleine Anfragen halt Diffamierungskampagnen gefahren hat. Also ob die das jetzt direkt als Kampagnen klassifiziert haben, das weiß ich natürlich nicht. Aber so fühlt sich das an. Also auch gegen uns als Zentrum für Demokratie und gegen meine persönliche Arbeit gab es da schon auch Anfragen, wo wirklich der Gehalt und meine demokratische Arbeit absolut in Frage gestellt wird. Also und auch die demokratisch arbeitenden Jugendfreizeiteinrichtungen werden komplett in Frage gestellt und die gesamte Arbeit halt diffamiert. Und das tut schon weh.
Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über demokratiefeindliche Phänomene und zahlreiche Tätigkeiten von rechtsextremen Initiativen und aber auch Gruppierungen und Kameradschaften, identitäre Bewegungen und sehr, sehr viel Negatives gehört. Und ich finde es immer sehr wichtig, und ich bin noch recht frisch in meiner Arbeit und das lerne ich gerade, dass das sehr wichtig ist, dass man quasi sich darüber austauscht und dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und wirklich zusammenfindet und zusammen etwas dagegen unternimmt.
Deshalb werden wir nach der nächsten Musik auf das blicken, was dagegen getan werden kann. Was passiert bundesweit? Was machen die Menschen, die in den Partnerschaften für Demokratie arbeiten, in ihrer täglichen Arbeit, um demokratiefeindlichen Phänomenen etwas entgegenzusetzen und eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Damit beschäftigen wir uns, wie gesagt, nach der nächsten Musik. Die kommt von Strom und Wasser und heißt Limousinenköpfe. Strom und Wasser waren das hier bei Radio Frei. Ihr hört eine Sondersendung zum Thema Demokratie, demokratiefeindliche Phänomene und was dagegen getan werden kann. Bezogen auf Erfurt, auf Berlin, aber wir werfen auch einen Blick auf andere Städte bundesweit, wie sie mit dem Thema umgehen.
Wir haben nochmal Mobit gefragt, was muss eine Demokratie eigentlich aushalten, wir als Gesellschaft? Wann ist sozusagen die Grenze überschritten?
Ich glaube, aushalten, darum geht es gar nicht, sondern was wir zeigen müssen, und das ist übrigens auch Studien sozusagen von konservativen Bildungsinstituten bis in andere Richtungen klar belegen, ist, wir müssen Haltung zeigen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, dass sehr lange man auf der Suche waren, viele gesellschaftliche Akteure, Einzelpersonen, Organisationen waren auf der Suche nach einem Gegenmittel, weil mit diesem neuen starken Rechtspopulismus der neuen Rechten, da waren, glaube ich, viele überrascht und es hat wirklich sehr lange gedauert, irgendwie Konzepte zu finden. Ich glaube, wir müssen das gar nicht aushalten, wir müssen das benennen, wir müssen zeigen, an welchen Stellen hier unsere Demokratie in Gefahr ist, an welchen Stellen versucht wird, Rassismus zu verbreiten, an welchen Stellen versucht wird, eben diese parlamentarische, pluralistische Demokratie zu schädigen. Und deswegen würde ich tatsächlich den Begriff aushalten gar nicht so sehr verwenden, sondern sagen, wir müssen hinweisen, wir müssen Haltung zeigen und wir müssen uns dafür einsetzen, wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft auch mit ihren solidarischen Teilaspekten, nicht ihren ausgrenzenden Aspekten erhalten bleibt oder ausgebaut wird, dann müssen wir uns engagieren vor allen Dingen. Deswegen aushalten gar nicht mehr so. Ich glaube, darüber sind wir hinweg, über das Aushalten. Das ist nämlich heute nicht mehr so selbstverständlich, dass man Haltung zeigt und eben auf Sachen hinweist. Und wir müssen das immer wieder betonen, das nicht einfach gewähren zu lassen, so, das wird schon irgendwie alles wieder besser. Und wir erleben das tatsächlich auch wirklich parteiübergreifend, um jetzt mal bei Politikern zu bleiben. Das gibt es auch durchaus Leute in der CDU und in anderen Parteien, die das eben auch ganz klar machen und sich da sehr deutlich positionieren, das muss man immer wieder betonen, aber das ist der Punkt. Ich als Politiker muss eben auch vorangehen und Haltung zeigen und eben bei Rechtsrockkonzerten oder anderen Sachen, die da bei mir in der Region stattfinden, deutlich zu machen, egal wo wir jetzt irgendwie vielleicht uns in politischen Debatten, die innerhalb der Demokratie stattfinden, irgendwie behaken. Es gibt einen Punkt und der heißt, die Basis, auf der wir arbeiten, ist gemeinsam für diese Demokratie und das muss klar sein. Und dann kann man eben auch deutlich machen, man engagiert sich und versucht die Leute natürlich auch zu überreden und mitzunehmen, was ich bei Politikern auf jeden Fall so sehe. Bei Bündnissen und Ähnlichem ist ganz klar unsere Empfehlung, sich eben Gleichgesinnte zu suchen, zu schauen, weil ganz oft kennen sich Menschen nicht vor Ort, aber haben ein ähnliches Ziel und das eben auch diese Potenziale zu nutzen, die Vernetzung zu nutzen. Wir haben das jetzt ganz oft gesehen in Thüringen, in den Orten, wo die geplagt sind von Rechtsrockkonzerten, wo sich die Akteurinnen treffen. Das bringt Mut, sich auszutauschen über Best-Practice-Strategien, was hat bei uns funktioniert, was ist eine coole Idee. Und das stärkt natürlich auch nochmal die Zivilgesellschaft. Man merkt, man ist halt gar nicht so alleine, wie man vielleicht denkt und kann die ein oder andere schöne Idee da auch mitnehmen von anderen. Muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Und natürlich die letzte Empfehlung, immer bei uns anzurufen, wenn jemand sowas vor der Haustür hat und nicht weiter weiß. Wir kennen natürlich viele Menschen im Themenfeld. Das heißt, immer die Einladung, sich beim MOBIT zu melden. Und wir versuchen dann ganz konkret zu helfen in der jeweiligen Situation.
Ja, das ist auch immer so ein Anspruch, den wir in unserer täglichen Arbeit haben, dass wir den Menschen direkt helfen wollen oder beziehungsweise sie direkt an die Profis von der mobilen Beratung weiterleiten. Ich finde manchmal so ein bisschen schwierig, dass politische Partizipation, dann engagiert euch doch politisch, das ist immer so ein großes Wort. Es ist größer, als es eigentlich sein muss, und wir haben uns nämlich mal gefragt, beziehungsweise nochmal bei unseren schlauen Kolleginnen, die schon seit Jahren in der politischen Bildungsarbeit, Gemeinwesenarbeit tätig sind, herumgefragt, was können wir denn, was könnt ihr als Radiohörerin machen, ganz konkret, ohne dass ihr gleich in ein Bündnis eintreten müsst oder gleich irgendwie ein Parteimitglied sein sollt, sondern wo könnt ihr ansetzen? Dann hören wir jetzt, was der Kollege von der mobilen Beratung in Berlin dazu sagt, der Matthias.
Es gibt, wenn man sich so umschaut, in Berlin, in Deutschland und der Welt eine Menge Gründe dafür, traurig zu sein und den Kopf in den Sand zu stecken. Und das insbesondere dann, wenn man mit den Ängsten und Sorgen und der Frustration, die dieser dramatische gesellschaftliche Rechtsruck auslöst, alleine bleibt. Das heißt, es ist auf alle Fälle immer ratsam, sich mit anderen Leuten zusammenzutun, Möglichkeiten zu finden, darüber zu sprechen, ruhig auch über die Frustration und Ängste zu sprechen und sich dann gemeinsam realistische Ziele zu setzen, wie man im eigenen Umfeld, sei es jetzt das Wohnumfeld, das berufliche Umfeld oder politische Einflussmöglichkeiten, kulturelle, soziale Vereine, wo auch immer, in der Nachbarschaft, wie man tatsächlich wirken kann. Wir erleben immer wieder, dass Menschen verzweifelt und hilflos vor einem Schwall oder einer Lawine rechter, rassistischer und anderer menschenverachtender Äußerungen stehen, sie nicht wissen, wie sie dagegen agieren sollen, sich erstmal auf diejenigen zu besinnen und mit diesen Kontakt aufzunehmen, die einem noch nahe sind und mit denen man noch eine Gesprächsgrundlage findet, und dann mit denen zusammen überlegen, was könnten weitere Schritte sein. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Allgemeinheit, wie das jetzt hier in diesem Rahmen zu formulieren, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Nicht die Erwartung an sich stellen, dass man jetzt alleine die Weltlage oder auch die ändert oder auch nur es alleine schafft, einen bestimmten Menschen durch ein einzelnes Gespräch oder so zu überzeugen, sondern das als einen langfristigen Prozess zu betrachten, den man zusammen mit anderen angeht. Und selbstverständlich sich mit anderen zu verbinden kann auch heißen, oder ein Schritt davon kann auch sein, Kontakt zu einer Beratungsstelle oder zu lokalen Einrichtungen wie dem Zentrum hier für Demokratie aufzunehmen oder auch zu solchen Leuten wie uns, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, weil das können wir mit Sicherheit leisten, die Kolleginnen und Kollegen und auch ich und meine Stelle, nämlich Hinweise zu geben, wo man Gleichgesinnte findet, mit denen man etwas unternehmen kann.
Viele dieser Tipps der mobilen Beratung versuchen die Koordinatorin der Partnerschaften für Demokratie in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen. Wir haben uns bundesweit umgehört in den Partnerschaften für Demokratie. Was wünschen Sie sich denn eigentlich oder was tun Sie ganz konkret in Ihrer Region gegen demokratiefeindliche Phänomene? Und diese Umfrage hört ihr jetzt.
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass die Menschen aufwachen und diese demokratiefeindlichen Phänomene auch erkennen und sich dagegen stellen.
Ich wünsche mir einen offen geführten Diskurs und wo man versucht, alle Leute mit einzubinden und wo es aber uns als Demokratin halt gelingt, offen Kante zu zeigen.
Bei uns in der Partnerschaft gehen wir ganz klar in die Präventionsprojekte. Wir gehen an Schulen ran, wir gehen an Kitas ran, um ganz früh im Alter halt schon ja den Demokratiegedanken zu fördern und eben halt das Gegenteil auszuschließen.
Mehr Menschen, die möglicherweise sich abwenden von der bestehenden Gesellschaftsordnung und die da frustriert sind, und ich glaube, die zu erreichen, das sind keine Extremisten, aber die zu erreichen, ist wesentlich wichtiger, als jetzt sich um die paar knallharten extreme Neonazis zu kümmern.
Wir haben ein aktives Bündnis gegen Rechtsextremismus, die immer wieder bei Aktionen stehen und sich beteiligen. Wenn ich etwas für eine Sache tue, also für Demokratie, das ist ein Geschenk und wir haben dieses Geschenk, dann muss ich etwas tun dafür, dann muss ich es verstehen, und nur wer das versteht, kann auch das andere für sich differenzierter betrachten.
Immer wieder Vernetzungstreffen machen, aufklären, aktuelle Themen sofort aufgreifen.
Wir wollen die Zivilgesellschaft mobilisieren, diese Tendenzen zu erkennen, sofern sie in ihrem Umfeld passiert. Und ich denke, gerade so Stichpunkte wie Alltagsrassismus, das passiert jeden Tag, genau die Menschen zu sensibilisieren für diese Probleme und sich dafür einzusetzen in Projekten.
Eine massive Mobilisierung aller zivilgesellschaftlichen Kräfte, die jetzt auch aus jüngster Vergangenheit erfolgreiche Früchte getragen hat. Ich meine hier den Protest gegen die Rechtsrockveranstaltung in Mattstedt, der tatsächlich partei- und generationsübergreifend gezogen hat und die maßgeblichen Protagonisten tatsächlich Menschen sind und waren, die vor Ort wohnhaft sind und sich dort engagieren.
Wir versuchen darzustellen, dass Pluralität, Verschiedenheit zwar erstmal anstrengend erscheint, aber grundsätzlich etwas ist, was gut zusammengehen kann, wenn man halt einfach nur über Kommunikation, Offenheit, Interesse miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen kann. Und deswegen versuchen wir, Projekte zu unterstützen, die genau diesen Austausch, dieses Zusammenwirken, dieses Erleben unterstützen.
Wir versuchen, die Zivilgesellschaft vor Ort zu stärken. Es gibt ganz viele engagierte Menschen im Kreis bei uns, die wirklich Bock haben, was da zu machen. Die setzen sich eben ein, indem sie im Schulbereich, im Alltag immer wieder sich dagegen aussprechen, die aber auch Schülerinnen unterstützen vor Ort zum Beispiel mit praktischer Hilfe, die auch in verschiedene Organisationen reingehen und dort Hilfe aufbauen vor Ort, zum Beispiel eben Vereine, die Geflüchtete unterstützen. Und solche Sachen. Also das machen wir direkt so da. Und natürlich auch aufmerksam auf die Problematiken, dass die Leute sensibilisiert sind dafür.
Wir versuchen mit verschiedenen Projekten verschiedene Aspekte anzugehen. Und als erstes und ein wichtiger Punkt ist, Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt zu schützen, schutzfreie, geschützte Räume zu schaffen oder auch mit verschiedenen Leuten, vor allen Dingen auch Jugendlichen, ins Gespräch zu kommen und Verständnis für ein Miteinander zu entwickeln.
Ja, und dann hat mich jetzt nochmal interessiert oder uns hat nochmal interessiert, was sagen denn eigentlich die Kolleginnen, die schon seit Jahren in der Demokratieförderung tätig sind, dazu, was kann man tun?
Ich würde sagen, im kleinen Anfang, also in der eigenen Familie, im eigenen Sportverein, im eigenen Umfeld, im eigenen Freundinnenkreis, da nicht weghören, wenn rassistische, diskriminierende, sexistische Kommentare gemacht werden, wenn Äußerungen gefällt werden, wo man vor ein paar Jahren noch gedacht hat, das geht ja gar nicht, sondern sich ganz klar positionieren, dann sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, die ähnlich denken und eben die eigenen Werte, die eigenen demokratischen Werte, die eigenen antifaschistischen Werte stark machen. Genau, überall, wo man sich bewegt.
Das war mein Kollege aus Berlin, der Benedikt Hotz, der mit mir zusammen im Zentrum für Demokratie arbeitet. Und wir hören jetzt nochmal eine Aussage von Wiebke Elze, die auch mit mir zum Teil zusammenarbeitet, aber auch als freie Moderatorin und auch schon seit Jahren in der politischen Bildungsarbeit unterwegs ist.
Das ist mir tatsächlich sehr wichtig, auch immer wieder zu betonen. Ich finde natürlich ganz großartig, dass Menschen sich in Parteien, in Initiativen, in Organisationen engagieren. Aber ich würde sagen, das braucht es gar nicht für jeden und für jede. Oder nicht jede kann sich das vorstellen, hat die Kapazitäten. Und ich finde es, dass wir als Gesellschaft ganz viel gewonnen haben, wenn jede und jeder in ihrem privaten Umfeld, in konkreten Alltagssituationen reagiert, wenn jemand beleidigt wird, in ihrer seiner Würde verletzt wird. Wenn Menschen bedroht und angegriffen werden, natürlich erst recht. Aber das auch nicht nur die Polizei zu rufen, sondern sich selbst unter Selbstschutzaspekten, sich selbst zu positionieren, selbst im Alltag eine klare Haltung zu vertreten und einfach nie wegzuhören, wegzugucken, nicht stumm zu sein, wenn Grenzen verletzt werden von Menschen. Und da braucht es auch nicht immer ein eben rhetorisch ausgefeiltes, fachlich fundiertes Antworten, sondern einfach eine klare Position. Ich stehe hier als Mensch dafür, dass alle Menschen ein Recht auf Menschenwürde haben.
Dafür stehen wir, denke ich, auch hier im Studio. Unsere Sondersendung zum Thema Demokratie und demokratiefeindliche Phänomene ist ja leider schon vorbei. Liebe Claudia, liebe Christine, ich habe noch mal eine persönliche Frage, weil die Kollegin sagt ja eben, im persönlichen Anfang, im privaten Anfang. Ich habe zum Beispiel gestern eine Bücherkiste für die Kita meiner Tochter bestellt. Also die kann man ausleihen für 4 Wochen mit diversen Kinderbüchern, also wo diverse Lebensrealitäten abgebildet sind, um einfach mal ein bisschen Schwung in die Kita zu bringen, andere Lebensrealitäten aufs Dorf zu holen sozusagen. Fällt euch spontan ein, was ihr so im Privaten bewegt?
Vielleicht, das ist auch wirklich so ein ganz, ganz kleines Ding. Ich bin sehr, sehr aufmerksam überall unterwegs. Also wenn ich sowieso auf Arbeit, natürlich im Bezirk Treptow-Köpenick, aber ich wohne ja nicht in Treptow-Köpenick und bin halt auch irgendwie in Berlin unterwegs und bin da sehr, sehr offenen Auges unterwegs und bin sehr gestärkt. Und ich würde auf jeden Fall, egal mit was, immer etwas tun. Also das ist so ganz stark meine Haltung und die trage ich mit mir und ich achte halt auf mein Umfeld und ich achte darauf, dass es Leuten gut geht um mich herum.
Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was antworte ich auf deine Frage? Jetzt hatte ich ganz viel Zeit. Ich würde es runterbrechen auf, dass ich mich in meinem Stadtteil engagiere, in einem Verein und da auch mit ganz vielen Menschen zusammenkomme, die ich nicht treffen würde, wenn ich mich nicht dort engagieren würde. Und das finde ich total großartig. Ich liebe es, Spieleabende zu machen und dort auf neue Spielideen zu kommen oder kommen zu müssen, weil es eben nicht so läuft wie sonst, dass ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde auf Deutsch eine Spielregel erkläre und dann hoffe, dass alle das verstanden haben. Das funktioniert halt so nicht, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die eben noch nicht so gut Deutsch sprechen oder ich eben nicht gut Arabisch. So auf der anderen Seite, deshalb liebe ich es, mit Menschen zusammenzukommen in so geselligen Momenten und dort im Alltag zu zeigen, hey, das ist schön, dass du da bist, es ist schön, dass wir was zusammen machen, komm doch gerne wieder, du bist hier willkommen und du kannst dich hier wohlfühlen.
Ihr seid auch hier willkommen bei Radio Frei im Folgenprogramm und wir sagen für den Moment erstmal zumindest Tschüss für heute.
Tschüss.
Tschüss und noch ein Gruß an meine Kollegin Jana, die heute leider nicht dabei sein konnte und mit mir bei den Partnerschaften zusammenarbeitet. Hallo Jana.
Hier verabschieden wir euch jetzt mit Ben Harper mit dem Song With My Own Two Hands.